Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Mit
Christoph,
Anna
und dem Hannes. Wir wünschen euch
viel Spaß bei der neuen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute mit einer besonderen Folge aus Wattens, nämlich bei den Unbound Coffee Roasters mit dem Valentin. Servus Valentin.
Hallo.
Und mit unserer lieben Anna. Servus Anna.
Hallo, grüß euch.
Ah,
wir schaffen es endlich.
Ja, die Folge Wahnsinn. Ist schon lange geplant. Es hat schon mehrere Anläufe gegeben und jetzt sitzen wir endlich da in dem tollen, ich nenne es fast Tonstudio. Warum habt ihr überhaupt so ein gewaltiges Studio?
Boah, ist eine gute Frage, aber in Besprechungen braucht man manchmal auch ein bisschen Akustik. Deswegen haben wir es ein bisschen ausgeplant und davor war es ja nicht wahnsinnig toll. Deswegen haben wir, ich werde immer wieder darauf angesprochen, weil da oben sind so Bölster für die Akustik quasi direkt an die Decke geklebt.
Genau.
Und die sind nicht ganz symmetrisch. Ich behaupte immer, weil ich es gemacht habe, es ist Kunst, aber wäre auch aufgezogen damit.
Schaut doch also, gut aus.
Dass man das gerade ein bisschen beschreibt, das ist quasi wie so eine Holzbox, wo wir da drinnen sitzen, ein großer Tisch. An der Decke sind so, ja, eigentlich so wie Waben, die was ein bisschen die Akustik verbessern und auch an den Wänden sind so Paneele, also der perfekte Podcast-Raum eigentlich.
Ich glaube, es wird vielleicht zumindest qualitativ tontechnisch die beste Folge. Das ist schon mal fix.
Hannes, wir brauchen sowas.
Ja,
eben. Ja, vielleicht.
Wir nehmen jetzt einfach jede Folge da
mobil
auf.
Mobil.
Ja, war cool.
Als Wohnwagen.
War super. Aber nein, also ich glaube, die Qualitätsfolge ist schon mal sicher. Aber jetzt gehen wir mal zum Valentin. Wir sitzen da, er empfängt uns. Es kommt auch danach noch euer Chef dazu. Oder dein Partner.
Der Chef.
Genau.
Der ganz klar gleich,
der Chef. Gehen wir vielleicht gleich mal in die Konstellation ein. Unbound ist ein Tiroler Unternehmen, von da. Wie setzt sich das zusammen? Wer sind die Chefs? Wer ist der Chef? Wer tut was? Was machst du?
Wie viele Leute sind da überhaupt dabei?
Genau.
Viele Fragen auf einmal. Ich fange mal von vorne an. Also Unbound hat prinzipiell der Florian, der nachher nochmal kommt, gegründet 2017. Es gibt dann noch einen Co-Founder, den Alois. Wir wechseln alle zwischen Abteilungen, aber im Prinzip sind das die zwei Geschäftsführer. Es gibt dann noch ein Produktionsteam und eine Finanzabteilung, also Produktionsteam bin ich zuständig. Das Produktionsteam besteht generell aus mir, der Nadine, im Lukas und in Hannes. Und dann gibt es noch die Claudia, die macht Events und Buchhaltung. Finanz, Controlling, alles zusammen. Kleine Firma, nicht viele Leute, aber viel zum Arbeiten. Deswegen gibt es da immer wieder Wechsel etc.
Aber ihr wart ihr von Anfang an in der Konstellation oder ist das auch langsam gewachsen?
Nein, ich bin jetzt seit 3 Jahren dabei zum Beispiel. Die Claudia hat Events schon länger gemacht. Davor waren für die Produktion die Kathi zuständig. Und der Clemens war zwischendurch einmal da. Es hat dann einen Lukas gegeben, der jetzt mittlerweile wieder für uns remote arbeitet. Es gibt noch ein Events-Team, das gerade aufgebaut worden ist. Da ist noch die Vanessa dabei und die Danielle. Also es kommt schon, es ist laufend. Ich würde jetzt nicht sagen viel Wechsel da, aber dadurch, dass wir erwachsene Firmen sind und ständig neue Bereiche definiert werden auch, wechselt es immer wieder. Also die Geschäftsführer, der Flo ist natürlich immer da, dann der Alois ist auch immer da und dann hat sich so ein Kernteam entwickelt, die halt jetzt schon länger dabei sind und zwischendurch gibt es halt immer wieder natürliche Frequentierungen. Mhm. Wenn jemand zum Beispiel studiert und bei Events dabei sein will, zum ein bisschen arbeiten, ist das okay und dann ist das Studium fertig und man beginnt vielleicht einen anderen Lebensabschnitt.
Gut.
Habe jetzt zu weit ausgeholt.
Nein, das passt perfekt. Jetzt haben wir mal einen Überblick. Aber ich würde gerne einmal ein bisschen zurückspulen. Was ist der Ursprungsgedanke? Wir reden ja über Kaffee, natürlicherweise. Aber was war überhaupt der Ansporn, da was zu machen? Weil wir wissen ja, in Tirol wächst kein Kaffee. Und ich weiß jetzt auch gar nicht, seien wir bekannt für eine gute Kaffeekultur? Eher nicht wahrscheinlich.
Nein.
Eben, genau. Und deshalb muss ja irgendwann 2017 oder schon früher irgendeinen Grundgedanken geben, was reißen wir an oder was ist der Gedanke? Vielleicht fangen wir mal da an.
Genau, also die Geschichte vom Flo ist die, dass sein Papa, der Günther, war schon im Kaffee-Business tätig und hat quasi den italienischen Kaffee nach Tirol importiert, also dieses Espresso mit Siebträger etc. Und der Flo hat BWL studiert und wollte eigentlich schon immer eine Firma gründen. Also das war seine Grundidee, Unternehmen aufbauen.
Aber gar nicht wegen Kaffee, sondern generell ein Unternehmen.
Genau, das war mal die Grundidee. Und dann natürlich, aber man nimmt sich natürlich, so stelle ich immer vor, halt die Bezüge oder Bezugspersonen, die man kennt. Und dann hat er sich gedacht, ja, Kaffee ist eigentlich ein cooles Thema. Und wir gründen eine Kaffeefirma.
Okay.
Schnell gesagt, also er wurde auch noch inspiriert von einer Südamerika- oder Mittelamerika-Reise, wo er auf den Kaffeefarmen war. Und dadurch ist eben die Idee entstanden und zusätzlich hat es ihm dann noch ein bisschen geärgert, dass niemand ihm sagen kann, wo der Kaffee herkommt. Und er hat gesagt, okay, das ist eigentlich was Wichtiges und er versteht es nicht ganz. Und deswegen hat er eine Rösterei gegründet, wo man qualitativ hochwertigen Kaffee kriegt und auch noch weiß, woher der kommt.
Aber der Papa war schon in dem Thema drinnen. Also hat sich der schon mit der Herstellung von Kaffee ausgekannt?
Das muss der Flo, das ist eine gute Frage für den Flo da nochmal. Mhm. Mein Eindruck ist, so erzählt es zumindest immer der Flo, ich hoffe, du jetzt mit Günther da nicht schwarz anmalen, aber ich glaube, die Qualität selber war nicht das Ausschlaggebende.
Schau, wenn man vom Teufel spricht, hereinspazieren.
Teufel ist vielleicht Teufel. Ein bisschen übertrieben.
Nein. Aber sagt man ja so, ich sehe die Idee.
Wenn man vom Chef spricht, ist er da schon.
Servus.
Hallo. Hi.
Servus, wir sind schon mitten in der Aufnahme.
Vollgas. Ja, ja, wir bleiben gleich drauf.
Ja, Flo, vielleicht stellst du dich kurz vor.
Ja, gerne. Ich bin der Flo. Wie soll ich mich vorstellen? Bin 33 Jahre alt mittlerweile und habe mit 27 die Firma gegründet. Ja, genau, also vor 6 Jahren. Ich habe davor, eigentlich in Kaffee bin ich eingerutscht, weil der Papa Kaffeehändler war. Der war bei einer großen Kaffeemarke und hat sich dann selbstständig gemacht.
Jetzt überprüfen wir gleich über die Story.
Ja, genau. Okay, das ist sehr gut. Und du hast schon oft genug gehört wahrscheinlich. Gell? So bin ich in den Kaffee eigentlich ein bisschen reinkommen und habe dann strategisches Management studiert in Innsbruck. Und davor war ich noch auf Weltreise ein halbes Jahr, habe mir Farmen angeschaut. Und habe alles richtig, gell?
Alles richtig.
Und habe so auch kennengelernt, wie der Kaffee wächst, wo der wächst und wie das ausschaut auf den Farmen. Und die Kombination eigentlich dann aus Marketing, Studium, Reise, Farm anschauen und das ganze Geschäftliche, was der Papa schon gehabt hat, so habe ich dann gesagt, gründe die Firma und baue was Eigenes auf.
Genau, du sagst das Geschäftliche, was der Papa gemacht hat. Hat dein Papa auch schon gewusst, wie man den Kaffee herstellt? Oder hast das du dann quasi für dich entdeckt und so umgesetzt?
Also er hat sicher mal gelesen wahrscheinlich.
Wie ist das Qualitätsbewusstsein vom Günther, ist da jetzt die Frage.
Ja, jetzt darf ich nicht zu viel sagen, weil er regt sich nämlich jedes Mal auf, dass ich ihn schlecht mache bei so Podcasts und Zeitungsartikeln und so weiter. Und da kriege ich jedes Mal danach einen Anruf, was das soll. Stimmt natürlich nicht ganz, aber nein, also der Papa natürlich, es war früher einfach ganz anders, das Qualitätsbewusstsein, das Nachhaltigkeitsbewusstsein. Der Papa hat im Prinzip Kaffee verkauft aus Italien, in Italien geröstet. Er hat aber nicht wirklich gewusst, wo kommt der Kaffee her, was ist drin. Es war ihm, glaube ich, auch ein bisschen wurscht und es war seinen Kunden wurscht. Also ich glaube, vor 30 Jahren wollte das noch keiner wissen, das hat mich auch interessiert.
Zeit. Ja. Die Zeit war anders. Ich glaube, wenn man gehört hat, da kommt ein Kaffee aus Italien, das war halt das Vorbild so ein bisschen in der Nähe, dann hat man gesagt, ja, das muss gut sein, oder?
Genau, am Anfang war man froh, dass die Leute es gewusst haben, dass der Kaffee nicht in Italien wächst. Mhm. Da waren wir schon ganz froh eigentlich, dass das, nicht alle wissen das. Ich hoffe mal, alle eure Hörer wissen das schon. Ich denke mal, das Publikum ist da das Richtige, aber es gibt immer noch Leute, die meinen, in Italien wächst der Kaffee. Mhm. Und ja.
Auf das gehen wir auf jeden Fall noch ein. Wo der Kaffee herkommt und so ein bisschen Thema. Aber ich wollte jetzt nochmal zur Entstehung von der Firma. 2017 war dann der Punkt, du hast gesagt, wir machen was im Kaffeebereich. Wie geht man sowas an? Was tut man da als erstes? Wie startet man? Weil eben, ich habe ja nicht einmal ein Rohprodukt vor Ort, sondern ich muss mir ja irgendwo einmal was besorgen und das veredeln oder wie läuft das?
Mhm. Vielleicht ganz kurz darf ich einwerfen, ja. Beschlossen habe ich eigentlich in Panama auf einer Insel, einer einsamen Insel, da habe ich beschlossen, ich will was mit Kaffee machen. Also ich will ein Business aufziehen und das war schon eine Weltreise davor.
Das klingt wie im Film.
Ja, genau. Gerade so kurz eingeworfen und dann eigentlich eben im Studium habe ich eigentlich schon angefangen planen. Da habe ich schon, ich hätte jetzt mal Küche sehen sollen, das war so keine Garagenfirma, sondern eher Küchenfirma, kann man sagen. Siebträgermaschine, Cold Brew Dripper, kleine Röstmaschine, die habe ich dann mit dem Computer angeschlossen, da habe ich so ein Tischl rausgezogen, habe dann den Kamin sozusagen so einen Aluschlauch beim Fenster rausgehängt und so habe ich dann für die ersten Messen zum Beispiel schon für so erste Verkostungen bis zu 20 Kilo Kaffee geröstet am Tag und ja, das hat meine damalige Ex-Frau dann gar nicht so lustig gefunden, weil natürlich die ganze Küche ein Labor war. Ja, so habe ich eigentlich die Produkte entwickelt. Ich habe Kaffees bestellt, ich habe auch schon die Connections sozusagen zu den Farmen hergestellt, zu den Händlern und habe so einfach Schritt für Schritt verschiedenste Produkte mir zusammengewürfelt, habe Röst-Barista-Schulungen auch gemacht in der Zeit. Also das war alles in der Studienzeit eigentlich, bevor wir dann wirklich gegründet haben. Also die Vorbereitungen waren eigentlich schon 2-3 Jahre voraus sozusagen.
Wann ist noch die Entscheidung gefallen, okay, ja, jetzt möchte ich mich mit dem wirklich selbstständig machen?
Ja, ich habe eigentlich einen Master abgeschlossen und eigentlich mit dem war dann sozusagen passt, Studium fertig, Marke ist designed, Produkt ist getestet, die Firma ist schon gegründet und jetzt geht's los. Und dann im September dann, 3 Monate drauf sozusagen, ist es dann losgegangen mit der ersten Messe.
Und da ist dann eben der Name auch schon festgestanden als Unbound.
Ja, genau. Das habe ich eigentlich im Studium schon.
Wo kommt das her?
Unbound ist so ein bisschen das ungebundene Lebensweise. So ein bisschen frei sein. Also das habe ich so ein bisschen aus der Reise, glaube ich, raus entwickelt. Für mich heißt es auch ein bisschen weltoffen zu sein. Das ist für mich ganz ein wichtiger Wert, einfach sich neue Dinge anzuschauen, neue Cafés, neue Geschmäcker, aber auch neue Lebensweisen. Auch eben darüber nachzudenken, wie leben die Menschen dort, die den Kaffee anbauen und nicht einfach nur ja, blind einen Kaffee trinken, damit die wach werden in der Früh, sondern da geht es einfach um ein bisschen mehr und anbauen sagt das für mich eigentlich ganz stark aus. Ja.
Das heißt, du hast damals irgendwie schon das Gefühl gehabt, es gibt da einen Bedarf bei uns in Tirol, einfach auch was anderes, der Markt braucht was anderes, was schon da ist. Weil Kaffee hat es ja wahrscheinlich schon relativ viel gegeben. Und ich denke mal, was hat die das sicher sein lassen, dass das jetzt besser ist, was ihr da macht?
Mhm. Ja, im Prinzip hast du damals nur in den Supermarkt gehen müssen und schauen müssen, was da für Kaffees stehen. Und das hat mich richtig genervt, dass du eigentlich bei keinem einzigen Produkt, du hast schon Biofleisch von dem Bauern gehabt, du hast schon Eier gehabt von dem Huhn, das dort und dort gelebt hat und den Namen gehabt hat. Das hat man alles schon gehabt. Was man nicht gehabt hat, ist ein Kaffee, wo man weiß, wo er herkommt. Mhm. Und da war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass dass da Bedarf ist. Mhm. Und das Kaffee eigentlich dann noch, ja, Jahre zurückliegt in der Entwicklung, weil Kaffee wahrscheinlich nicht bei uns angebaut ist, haben die Leute den Bezug nicht dazu. Ja. Und daher habe ich gedacht, das kann es nicht sein. Also ich finde, nur weil es weit weg wächst, kann es einem nicht egal sein. Mhm. Und wir stehen jetzt im M-Preis, im Billa und im Spar.
Wow.
Und das funktioniert. Die Leute greifen auch zu dem Produkt, auch wenn es teurer ist, weil man eben weiß, wo das Produkt herkommt. Genau.
Sehr, sehr gut. Cool, kann ich noch gratulieren einmal zu der Entwicklung. Super. Ich frage mich noch, also ich habe es deinem Kollegen Valentin schon gesagt, ich bin eine totale Laie, also bitte feuert es auf mich los, es passt, ich vertrage es, aber ist nicht eigentlich, ihr verkauft Bohnen, oder? Das heißt aber, der Trend war jetzt die letzten Jahre, habe ich halt so wahrgenommen, in den normalen Haushalte zumindest, ist ja oft Richtung Kapsel gegangen und so Maschinen, nimmt das wieder ab? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Kaufen die Leute wieder Maschinen, wo sie selber malen? Oder was ist da eure Empfehlung? Wie ist eigentlich Empfinden? Wie schaut der Markt aus?
Es sind wieder viele Fragen auf einmal.
Ja, immer bei mir. Ich will ja viel wissen.
Missbeginn.
Also grundsätzlich ist es so, wir kaufen rohe Bohnen ein.
Ja.
Durch eine gewisse Erfahrung entwickeln wir für eine gewisse Bohne eine gewisse Röstung oder umgekehrt müssen Bohnen einkaufen, die wir in dem Geschmacksprofil haben wollen.
Okay.
So, der Prozess an sich ist schon mal relativ kompliziert und ja, kompliziert ist das richtige Wort, weil, wie gesagt, wir müssen den importieren. Mhm. Wir wissen dabei vorher nicht, wie er wirklich schmeckt, sondern kriegen Pre-Shipping-Samples zum Beispiel und müssen uns das nachher vorstellen, wie schmeckt es dann in Zukunft in unserer Alpenrüstung jetzt, Hausnummer. Mhm. Und dann, wenn du sagst, wir rösten die dann, das heißt, die Bohne kriegt dann eine andere Farbe,
ja.
Und kriegt diesen klassischen Bohnen-Look auch und ja. Man kann ihn eben aufbrühen, also grinden.
Davor ist er grün oder so? Oder
wie davor ist er gelblich oder grünlich, ja. Und ganz am Anfang ist es so, so eine Kirsche, das wissen ja. auch nicht viele. Also, es ist eine Schale
Frucht, drinnen, ja, das ist rot, wenn sie reif ist. Also schaut aus wie eine reife Kirsche. Ja.
Und wenn wir den Prozess fertig haben, dann steht halt eine Verpackung da, da sind ganze Bohnen drinnen und die nimmt quasi der Konsument selber heim oder der, der das will.
Ja.
Wir mahlen ihn auch, würden aber grundsätzlich empfehlen in ganzer Bohne.
Mhm.
Und ich glaube, der Trend geht, also ich bin ein bisschen ein Kaffeeliebhaber jetzt natürlich, ich hoffe, dass der Trend nicht wieder zu den Kapseln geht, sondern eher zurück.
Mhm.
Und ich glaube, jetzt haben wir alle Fragen beantwortet.
Ja, also, ja prinzipiell einmal ja. Trotzdem, das, ich führe das gleich noch weiter. Das heißt aber, natürlich bist du Kaffeeliebhaber und natürlich verstehst du deine Materie. Das heißt aber eigentlich, alles, was ich in der Kapsel kaufen kann, hat mit gutem Kaffee dann nicht mehr viel zu tun. Kann man das so sagen?
Ich bin sogar so offen, dass ich sage, das Ergebnis selber ist oft gar nicht so schlecht.
Ja.
Ich finde nur persönlich, ich bin auch nicht jemand oder anbauen steht da nicht dafür, dass man mit Finger auf jemanden zeigt und sagt, du musst jetzt im besten Filterkaffee machen, weil die Berliner, unter Anführungszeichen Hipster-Szene, macht nur mehr Filter und mit dem teuersten Kaffee überhaupt. Mhm. Sondern es geht schon darum, dass man, oder es muss unbedingt der La Marzocco Siebträger sein um 5000 Euro oder mehr. Sondern es geht, glaube ich, darum, dass man einen Kaffee genießt und das Bestmögliche rausholt, was man für sich selber haben will.
Mhm.
Und um das geht es. Wenn man zum Beispiel als Siebträger sich in den Haushalt tut, dann hat man ein bisschen ein Hobby.
Mhm.
Das geht nicht so, dass man einfach auf den Knopf drückt und dann kommt der perfekte Espresso raus.
Mhm.
Der gute Espresso ist ein Hobby.
Mhm.
Man muss sich da ein bisschen, das ist wie Skiwachseln jetzt zum Beispiel.
Genau.
Da kann, fährt man einfach drüber und es läuft perfekt, sondern man muss sich ein bisschen damit beschäftigen.
Mhm.
Und ich finde zum Beispiel, das Kapselergebnis ist jetzt nicht so schlecht. Ich selber würde halt sagen, dass es besser ist, kein Problem, dass es besser ist und auch das Erlebnis besser ist, wenn man sich ein bisschen mehr damit beschäftigt, wie einfach nur auf den Knopf drückt.
Mhm.
Aber
und damit verbunden ist das Bewusstsein zur Bohne halt einfach auch oder zur Qualität und dem dahinter.
Genau, ihr seid ja da jetzt wirklich an der Quelle und habt euren Kaffee viel in der Gastronomie vertrieben und seid auch direkt beim Kunden. Spürt ihr da jetzt einen Trend, dass wieder das die Wertschätzung von gutem Kaffee wieder steigt und eben so Sachen wie Kapsel, auch wenn es nicht schlecht ist, aber ein bisschen retour geht und sich wieder die Leute die Bohne kaufen, die daheim sogar selber mahlen und dann ihren Kaffee frisch machen.
Definitiv, also ich bin ja eher noch im Verkauf auch und wir weichen ganz klar bei Büros, Büroräumlichkeiten, große Firmen, die nur einen Espresso gehabt haben, die jetzt dann wieder jetzt langsam wieder umsteigen auf Bohnenkaffee. Weil sie einfach sagen, diese Müllberge, mit denen, muss man sich vorstellen, ein Haushalt ist wieder was anderes mit zwei Kaffees am Tag. Aber die Unternehmen haben halt dann teilweise 1000 Kapseln, die sie irgendwie entsorgen müssen, oder 5000 Kapseln, größere Unternehmen. Also das ist schon nicht so ohne. Und die fangen schon an, drüber nachzudenken und das wieder zu ändern. Definitiv, ja. Der Trend geht auf jeden Fall in die Richtung. Und das merkt man nicht nur im Haushalt, sondern auch eben bei Büros und Gastronomen auch.
Jetzt im Bereich von Haushaltsgeräten zum Beispiel, glaube ich, hat es schon einen riesen Trend gegeben unter Corona, weil die Leute waren, glaube ich, auch in die Lockdowns nicht bereit, nur weil sie gewohnt sind, wir können raus in ein Café und trinken unseren Kaffee, der aus der Siebträgermaschine kommt, das Kulturelle quasi aufzugeben, glaube ich. Und das haben schon sich einige Siebträger angeschafft. Und ich glaube, das wird bleiben. Ich persönlich glaube, dass es geht, glaube ich, ein bisschen zurück von dieser Masse und es wird auch, glaube ich, ein bisschen mehr bewusster konsumiert. Also nur mehr 5 Liter Kaffee reinschütten, damit man wach bleibt. Ich glaube, dass es, wenn wir jetzt wieder ein anderes Fass aufmachen, der Gesundheitsaspekt und Kaffee und Koffein vor allem und Kaffee, ist halt so, glaube ich schon, dass es dann, dass die Leute sich bewusster werden. aber das schadet, oder das wollen wir auch. Es ist zum Beispiel, glaube ich, in meinen Augen besser, man trinkt 3-4 gute Kaffees pro Tag, lass dich Zeit damit, anstatt 5 Liter von einem großen
chemisch hergestellten Industriekaffee sozusagen. Mhm.
Ja. Das ist halt, also das schadet uns, finde ich, auch nicht. Also das, gerade wir als qualitativ hochwertige Kaffeerösterei, wird uns das sogar, glaube ich, in die Hände spielen, wenn der allgemeine Kaffeekonsum ein bisschen runtergeht, aber dafür qualitativ steigt.
Ja.
Stimmt sicher. Jetzt noch hacken wir mal bei dem Punkt ein für die Firmen, zum Beispiel Firmenkunden, das finde ich ein interessantes Thema. Ist bei mir in der Firma genau dasselbe Thema, das ist die Bedienerfreundlichkeit. Wir haben halt immer das Argument von so oberer Etage, sage ich mal, dass wir da eine Kapsel eindrucken und jeder hat seine Geschmacksrichtung und das läuft aber und da gibt es keine Probleme. Und
der Mitarbeiter kann es einkaufen, die Kapseln, der kann in der Woche 15 Kapseln kaufen, ja, was auch immer.
Ich war jetzt ein totaler Fan, das morgen vorschlagen, bei uns in der Firma ernsthaft, dass wir sagen, gehen wir auf Bohnen, aber jetzt brauche ich eure Argumente, wie schaut es in der Praxis aus, was ist die richtige Maschine, wie muss ich die walten, kriegt es jeder hin, wie läuft es? Was war
also wir haben ja auch Vollautomaten, die wir mit anbieten, auch im Soglos-Paket, nicht nur Verkauf, sondern auch im Miete- und Soglos-Paket. Okay. Das heißt, da ist der ganze Service mit inkludiert, da ist ein No-Brainer sozusagen, wir stellen die Maschine hin und da sind die Produkte schon drauf gespeichert, da kann man auswählen, kann der Chef auswählen, wenn es einfacher sein soll, nur verlängerter Espresso oder auch mit Cappuccino integriert oder Latte Macchiato, wie auch immer. Ja, genau, die meisten machen es aus Einfachheit halber, weil es wegen der Reinigung natürlich, die Maschine muss man einmal am Tag reinigen, wenn Milch dabei ist, wenn keine Milch dabei ist, dann kann man einmal in der Woche die Reinigung starten. Und ja, im Prinzip, man spart sich eigentlich pro Kaffee natürlich einen Haufen Geld als Unternehmen, wenn das Unternehmen jetzt zahlt, oder? Also je nachdem, wie das geregelt ist, viele Unternehmen, die meisten Unternehmen eigentlich stellen den Kaffee gratis zur Verfügung. Und da ist halt so, die mieten diese Maschine und können dann relativ günstig den Kaffee kaufen. Und da sind wir natürlich dann bei Weitem günstiger, wie wenn man Espresso-Kapseln kauft. Mhm. Und bei, sagen wir mal, ich weiß jetzt nicht, wo du arbeitest,
Spielt eine große Rolle, aber wir sind eine Firma mit 100 Leuten. Ich meine, in dem Bürogebäude sitzen vielleicht jetzt mal in Summe 35, 40 Leute. Da geht richtig viel Kaffee, wir sind in einem Planungsbüro auch noch. Das heißt,
das zahlt die Firma.
Zahlt auch die Firma.
Und da ist eine reine einfache Rechnung. Ich meine, Einfachheit hin oder her, wenn der Vollautomat steht und eine Person kümmert sich darum, dass der Kaffee nachgeschüttet wird und vielleicht der Reinigungsprogramm startet wird, das sind 5 Minuten am Tag. Dafür spart man sich ja wahrscheinlich bei jedem Kaffee 20 Cent. Das ist viel. Das kann man sich mal aufrechnen. Das sind einige 100 Euro, wenn nicht 1000 Euro im Monat bei so einer Firma.
Also ich werde es morgen vorschlagen und das ist übrig, bleibt gerne an mir. Aber
jedes Jahr. Extra Weihnachtsgeschenke. Ja, genau.
Also die Argumente sind relativ leicht und wenn man dann die Nachhaltigkeit auch noch mit reinnimmt, dann gibt es eigentlich gar keine Diskussion mehr.
Okay, ja, ist cool. Gut zu wissen.
Ich sehe das sogar, ich meine, ich bin ein bisschen
extremer, mit
der Nerdere. Ich würde sogar sagen, bei 100 Leuten oder 110 Leuten gibt es sicher 10, die sich gern um eine Siebträgermaschine kümmern und ab und zu daherkommen.
Wir haben einige
Siebträger-Firmenkunden.
Solange sie die Arbeitszeit fällt, ist das, glaube ich, kein Problem.
Ja.
Also ich sage, wenn ich jetzt nur kleinere Büros zum Beispiel, da sage ich immer, es braucht halt einen, der sich dafür zuständig fühlt und das ab und zu wartet. Und dann ist es eigentlich leichter wie ein Vollautomat. Können wir jetzt gleich diskutieren, gleich. Aber das Outcome ist halt besser, man muss sich halt damit beschäftigen wollen.
Ja.
Also es ist ja so wie in einer größeren Firma, das ist mein Vergleich, der Flo ist da vielleicht ein bisschen skeptischer, aber es hat ja jede Firma jemanden, der zuständig für die Dienstautos sind. Wann der zum Service fährt, wann der Pickerl braucht, wann der Winterreifen braucht, muss man ja auch organisieren. Das ist ein bisschen mehr radikalere.
Tatsächlich, wir haben einige Kunden, die sagen, sie haben eine Siebträgermaschine in der Küche und einen Vollautomaten in einer anderen Küche. Und dann, sage ich mal immer, die Faulen, die gehen dann darüber und drücken auf den Knöpfel und kriegen ganz simpel ihren Vollautomatenkaffee, ihren verlängerten, keine Ahnung, was auch immer, Häferlkaffee. Und die Freaks, die gehen rüber in die andere Küche und die machen sich mit der Siebträgermaschine einen Kaffee.
Und cool, so. Also mal super, dass ihr das überhaupt anbietet, das finde ich gut. Jetzt muss ich noch fragen, passt jetzt zwar nicht im Podcast, aber wenn wir schon im Thema sein, weil jetzt gerade brauche ich da Wasseranschluss, Abfluss, Staustrom?
Jetzt.
Ja, das muss ich jetzt noch
abschließen. Ja, gute Frage. Ja, wenn man ein bisschen mehr Komfort haben will und wenn es größere Betriebsküchen sind, dann macht es auf jeden Fall Sinn, das mit dem Anschluss zu machen. Dann spart man sich auch wieder viel Arbeit.
Aber es gab eine Tanklösung.
Und wir haben natürlich die Tanklösung auch. Ah, die kannst du die Maschinen teilweise sogar auch umschalten, direkt. Also
ich schreibe morgen eine Mail, der macht
halt. Ich komme sofort vorbei, morgen habe ich Zeit.
Ja, jetzt muss ich aber noch mal ein bisschen zurückspulen.
Ja, unbedingt.
Und zwar, okay, jetzt bin ich im Geschäft und habe dann quasi einen Kaffee in meiner Einkaufstasche. Was passiert da davor? Weil ihr gesagt habt, euch ist wichtig, dass man weiß, wo die Bohne herkommt. Wo kommt die Bohne bei eurem Kaffee her?
Also, darf ich ausholen?
Bitte.
Also im Prinzip ist es so, es gibt einen Farmer, der produziert die Kaffeebohnen, also eigentlich die Kaffeekirsche. Dann gibt es verschiedene Prozesse, wie trenne ich diese Haut, diese Kirsche von diesem Kern. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie ein Apfelkern ist auch von der Frucht umhüllt. Das macht schon ganz viel, also der Prozess des, vom Farmer selber, wie die Bohne wächst, macht schon ganz viel mit der Qualität und wie sie aufbereitet wird. Diese Bohne muss nachher getrocknet werden in irgendeiner Art und Weise. Und dann wird sie nochmal aussortiert. Also schlechte Bohnen werden rausgetan, gute Bohnen werden in den Topf und in dem Topf.
Passiert das händisch oder gibt es da Maschinen?
Passiert großteils händisch, teilweise
da ist mit Wasserbecken, also gewisse unreife Bohnen, Kirschen. Schwimmen, ja. Die werden oben weggesiebt. Die kommen dann meistens, bleiben die in den armen Ländern sogar eher im Land. Und alles, was hochwertig ist. Und dann wird dann nochmal händisch aussortiert und dann gibt es, jedes Land hat andere Regulatorien, die Klasse 1a, was auch immer ist, wird dann meistens exportiert nach Europa oder USA und alles, was günstiger ist, bleibt im Land oder wird in günstigere Länder exportiert. Ja.
Dann haben wir quasi den Rohkaffee da in einer Menge und in einer Qualität, die wird nachher nur bestimmt, da gibt es Cupping Scores, die werden dann, da wird dann halt genau verkostet und je nachdem, wie gut der ausfällt, ist der Kaffee am Markt so und so viel wert. Es gibt dann Exporteure oder Importeure, je nachdem. Ich will dazu sagen, dass es nicht immer was Schlechtes ist, weil es schafft mir auch Wertschätzung. Ich nehme immer das Beispiel, das ist für uns zum Beispiel, auch wenn wir es teilweise haben, aber relativ schwierig, ohne jetzt ein Anbaubüro in Äthiopien aufzumachen, das alles von da zu organisieren, direkt mit einem Farmer. Wir haben aber die Kontakte von den Farmen, entweder über einen Zwischenhändler oder eben direkt. Und dann wird es halt entschieden, okay, passt der Kaffee zu meiner Produktlinie? Und dann kriegen wir Pre-Shipping-Samples vielleicht von der Ernte, weil die Ernte passiert auch nur je nach Land wieder verschieden. Aber es ist natürlich so, dass die Ernte dann teilweise nur alle halben Jahr oder überhaupt nur einmal im Jahr stattfindet. Und
für die ersten Wochen von der Ernte gibt es die ersten Kirschen, die reif sind, die werden meistens in kleinen Portionen verschickt zum Testen und dann man hofft dann halt, dass die restliche Ernte dieselbe Qualität hat sozusagen.
Aber die Kategorisierung passiert schon durch das Cupping?
Im Prinzip.
Und wer führt das durch?
Das ist immer so die Frage.
Okay.
Also bei uns zum Beispiel haben wir, glaube ich, mit dem Händler, mit dem wir am meisten zu tun haben und am meisten kaufen, das Cupping selber wird der Vorschlag von Qualitätsmanagement im Land ausgeführt und sie überprüfen es nachher, ob das überhaupt weit weg ist oder ob das ungefähr passt.
Okay.
Und dann kriegen wir in den Cupping Store Score selber, kriegen wir den mit und entscheiden nachher selber nochmal, ob wir damit übereinstimmen. Ich meine, es ist alles subjektiv, aber das Witzige ist, dass sich da eigentlich die Kaffee-Leute ganz gut drauf einigen können. Also irgendwie, wenn man am Anfang zum Beispiel nur bei einem Kaffee eine Schokoladennote rausschmeckt oder vielleicht eine Nussnote, irgendwann geht es nachher halt weiter. Und so entscheiden die das. Und dann kommt eben, entscheiden wir, okay, passt von der Ernte, entweder ist sie schon da und ist in Hamburg in einem Container, wollen wir übers Jahr so und so viel verbrauchen. Das heißt, da ist nochmal ein Plan. Und dann wird eben das auf der Produktionsseite eine Röstkurve entwickelt für den Kaffee und dann entschieden, ob der geblendet wird, also quasi gemischt wird mit anderen, das ist so wie beim Wein, eine Cuvée, oder ob der aus Single bestehen bleibt, unter Anführungszeichen. Und auf der anderen Marketingseite wird halt alle Informationen, die wir haben und alle Verbindungen, die wir haben, wird dann aufgebaut auf der Homepage und alles nochmal detailliert aufgeschrieben, erzählt. weil wir haben auf jeden, bei jedem Produkt, also auch die Plans, haben wir eine kleine Produktseite dahinter mit den GPS-Daten zum Beispiel von der Farm und kontrollieren die ja langsam. Das ist halt das Wichtige, was uns wichtig ist. Also wir haben natürlich ein Vertrauen, dass der Farmer nicht sagt, keine Ahnung, sagt, er ist biologisch und eigentlich haut er ganz viel Pestizide rein. Ja. Das müssen wir Vertrauensbasis haben.
Ja, in Äthiopien, wo ich war zum Beispiel, da hat alles gewuchert. Also die haben auch wirklich gesagt, sie sind das halbe Jahr am Unkraut ausreißen rund um die Pflanzen, damit die Kaffeepflanzen besser wachsen. Und das hat man auch gesehen. Also das ist,
ja, wenn man euch auf Instagram verfolgt, sieht man schon, dass ihr eigentlich alle von euch immer wieder zu den Bauern hinreisen und das quasi mit einem Freizeiturlaub verbinden und sich dort die Plantagen.
Ja, das ist ein bisschen Firmenphilosophie. Ja. Genau. Wir versuchen das ein bisschen reinzubringen. Das ist eigentlich Vorgänger vom Walle. War zum Beispiel in Kolumbien, ich war in Äthiopien, der Alois, mein Geschäftspartner, war in El Salvador. Ich habe jetzt gerade Mexiko gebucht im Februar. Hab dort schon dabei, wahrscheinlich sogar eine Woche auf der Farm mithelfen, weil da gerade Hocherntezeit ist. Walle, wann fährst du das nächste Mal wohin? Du bist Tanzania. Ist dein,
das ist mein großes Ziel.
Ist dein großes Ziel, gell? Safari und Kaffee. Reise sozusagen. Ja, also wir versuchen auch dann die Mitarbeiter zu unterstützen, dass wenn jemand nach Kolumbien fährt als Reise, dann zahlen wir noch einmal einen Inlandsflug vielleicht oder wie auch immer eine Busreise, damit der zur Farm dann auch hinschauen kann und das auch, ja, dann auch Fotos macht und wir natürlich das dann auch marketingmäßig verwenden können.
Es ist tatsächlich so, dass wir eigentlich gern jede Farm natürlich kontrollieren wollen würden, aber als wachsende kleine Firma muss man halt das Budget so einsetzen, wo es Sinn macht, und wir fangen jetzt langsam an, das zu überprüfen, je nachdem. Also,
Corona hat uns dann natürlich ein bisschen aufgehalten, sonst wären wir schon längst alle Farmen durch. Somit haben wir jetzt erst vor einem Jahr eigentlich angefangen, diese Reisen zu machen, wollen das aber noch weiter intensivieren, ja.
Und ist ja cool, wenn man so ein cooles Produkt hat, möchte man wissen, woher er kommt, was damit macht und was der Bauer damit macht.
Ja.
Und zum Thema Import oder Export, viele haben ja oft, das Exporteur ist jetzt Businessmann und nutzt den Farmer aus, so quasi. Ist nicht immer nur schlecht, weil erstens ist er Import oder Export in verschiedenen Weltregionen nicht ganz so leicht mit den verschiedenen Gesetzen. Und zweitens wollen oft die, also kann sein, dass der Farmer mit dem Import oder mit dem Export, eher Export beim Farmer logischerweise, nicht viel zu tun haben möchte, sondern er möchte einfach sein Produkt machen und das bestmöglich.
Ein kleiner äthiopische Garden Farmer, sagen sie, die Garden Farmers, die sind einfach die kleinen Dörfer, die halt ihre Holzhütten haben oder Lehmhütten haben und rundherum ein paar Kaffeepflanzen. Die sind natürlich froh, dass sie den Kaffee dann einfach abgeben können und das wird weiterverarbeitet. Die haben keine Chance, dass sie das selber, den ganzen Export eben organisieren. So wie wir als kleine Kaffeeröster natürlich auch nicht die Möglichkeit haben, jede einzelne Farm selber zu suchen, selber den Kaffee nach Europa zu bringen, selber zu uns herbringen, die ganzen Regulatorien, was da dahinter stecken. Also das sind wir noch zu klein, sonst bräuchten wir 20 Mitarbeiter, die nur in der Welt unterwegs sind und Kaffee sourcen sozusagen. Genau, da gibt es natürlich dann auch unsere Partner. Da gibt es eben die einen, die natürlich nur auf Masse gehen, das sind dann Broker, das sind eigentlich Börsenmakler, die den ganzen Tag vor dem Computer sitzen und hunderte, tausende von Tonnen Kaffee herumschieben und verkaufen, einkaufen. Und dann gibt es die wirklich sagen, die Nähe auch zur Farm haben und auch den Kontakt zur Farm herstellen. Und das ist für uns eigentlich dann im Endeffekt der Unterschied, wenn der Partner, der Händler, der Exporter, Importeur, was auch immer, den Kontakt zur Farm herstellen kann und wir da hinfahren können, dann schauen wir uns den Kaffee näher an. Wenn der Verhauser sagt, er hat keine Informationen, wo der Kaffee wirklich herkommt, weil er nur am Computer seine 150 Container gekauft hat oder sein ganzes Schiff gekauft hat, dann sage ich sofort, okay, das ist ein No-Go. Also da weißt du nicht, was dahinter passiert, wo der herkommt, wie viel Kinderarbeit dahinter steckt. Man kann es einfach nicht sagen. Ja. Man kann es nicht mal theoretisch kontrollieren, um das geht es eigentlich. Ja.
Und wie ist es dann, wie häufig kauft man dann beim selben Bauern ein oder beim selben Händler oder wie häufig kauft man ein im Jahr oder
Kontinuität
oder, ja,
generell.
Das ist eine der schwierigsten Sachen überhaupt in der Planung, weil wir müssen natürlich, wir schließen dann Kontrakte ab, quasi, dass wir fix zugreifen können auf diesen Kaffee, und das müssen wir natürlich planen. Und da müssen wir quasi abschätzen, was haben wir, wie viel Kaffee wird verkauft, wie viel wird von dem verkauft etc. Grundsätzlich versuchen wir schon, also wir haben mit einigen Farmen quasi Beziehungen, wirklich direkt, und die laufen bei uns dann auch unter Spezialitätencafés. Da zum Beispiel bei El Mexicana ist die Frau vom Farmer ist aus Deutschland und weiß halt, was der deutsche Markt braucht und will. Und mit denen haben wir direkt Kontakt und handeln uns den Preis und die Qualität und diskutieren halt drüber. Und da bleiben wir eigentlich schon, also bleiben wir dran,
solange die geschmackliche Qualität passt. Ja. Ich meine, wir haben mit ihr natürlich auch verhandelt und da ist halt dann die Ernte. Die ist im, eben, die fängt jetzt im Jänner, Februar an, geht 3-4 Monate lang. Und wir haben halt jetzt zum Beispiel im Frühjahr letztes Jahr haben wir mit ihr verhandelt und müssen halt dann für ein ganzes Jahr den Kaffee kaufen. Wir kriegen diese Proben, wenn die gut genug sind, dann unterzeichnen wir den Vertrag, okay, wir brauchen die und die Menge fürs nächste Jahr, und dann kommt erst der Container nach Deutschland bzw. nach Hamburg, und den können wir dann abrufen sozusagen. Und ja, das ist jetzt zum Beispiel die Anne, mit der habe ich ausgemacht, dass ihr Mann jetzt noch eine Woche länger in Mexiko bleibt, damit er uns die Farm zeigen kann, und dann werden wir kurz drauf, wenn die Ernte abgeschlossen ist, werden wir wieder die Menge fürs nächste Jahr beschließen. Und so läuft das eigentlich mit jedem einzelnen Kaffee. Meistens ist eine Ernte im Jahr, und das ist halt dann schon schwierig, man muss sich da wirklich genau ausrechnen, vor allem mit unserem Wachstum, wie viel Menge brauchen wir jetzt, weil wir wollen eben nicht unterm Jahr dann plötzlich irgendwo billig zukaufen, sondern wir wollen wirklich den Kaffee mit dieser Farm, wir haben ja alle Informationen auf der Website, da schränken wir uns wahrscheinlich ein bisschen ein, weil jetzt ein Großer zum Beispiel, der kauft dann ein, wenn die Börse tief ist, und der kauft einfach so viel ein, bis das nächste Mal die Börse tief ist, und wenn er dann irgendwo wechselt, das ist dem scheißegal, blöd gesagt. Wir wollen halt einfach das ganze Jahr von dieser Farm den Kaffee, weil, ganz ehrlich, wir sind auch zu faul und wir wollen auch nicht jedes Mal auf der Website die Koordinaten von der Farm ändern und die ganzen Bilder und die Connections aufbauen und so weiter. Wir wollen natürlich auch treu bleiben und dementsprechend.
Und im Normalfall, wenn du schon mehrere Ernten gekauft hast, dann weißt du auch, dass halbwegs die Qualität passt. Mhm. Also das ist...
Bei gewissen Partnern ist es eigentlich relativ stabil. Wir haben auch gewisse Farmen schon wieder abgeschossen, blöd gesagt, jetzt wo was nicht passt hat. Also wir haben einen Fall gehabt, da ist unser Vorvorgänger von dir sozusagen, der Clemens, der war in Panama unterwegs und der hat plötzlich gemerkt, dass da, ich habe gesagt, schöne Grüße im Carlos, und weil den habe ich kennengelernt bei der Messe, und er hat gesagt, na, der Carlos ist nicht mehr da, da sind nur mehr Chinesen rum. Und ich so, was? Nee. Ja, die Farm ist von Chinesen aufgekauft worden. Und wir so, okay, passt, dann haben wir recherchiert, wir haben ja jetzt an sich nichts gegen Chinesen, aber du weißt halt dann überhaupt nicht, wo du das Geld hinüberweist. Und das ist dann irgendwo verschachtelt, und am Ende haben wir gesagt, das ist für uns zu intransparent, und wir wechseln die Farm. Und genau, so haben wir es dann auch gemacht. Ja.
Und jetzt zu eurem Sortiment einmal. Wie viele Kaffees gibt es von euch? Welche Sorten? Für wen ist welcher der richtige, eurer Meinung nach? Das hat mich jetzt mal interessieren. Und wo kriege ich sie natürlich? Das war auch noch interessant.
Ich glaube, mittlerweile haben wir 13 Sorten.
Nein, 23.
Mit der ganzen Alpenhochrichtungsfamilie, ja, wenn man die...
23 Sorten. Mhm. Mit wie viel habt ihr gestartet?
Da war ich nicht dabei.
Also das erste Paket waren 5, 6, 6, 7, sowas, ja. Mhm. Genau. Wir wollen natürlich auch vielseitiger werden. Auf der anderen Seite wollen wir das Ganze ein bisschen vereinfachen, weil es natürlich sehr komplex ist. Das kann sein, dass eine Geschmacksvielfalt von Oberfreak-Kaffee, extrem fruchtig, schmeckt mehr wie Tee oder Fruchtsaft als wie Kaffee. Auf der einen Seite kostet 120 Euro das Kilo. Und auf der anderen Seite den klassischen Italiener, der schmeckt wie ein Brenner, der ein bisschen dunkler geröstet ist, der einfach stark schmeckt, der für den Espresso genauso ist, wie es die Italiener haben wollen, sozusagen. Und dann natürlich auch eben, die einen werden gemischt, die anderen sind als Single, werden als Single verkauft. Ja,
Arabica Robusta ist oft so ein Thema. Mhm. Ja.
Hab sogar ich schon gehört.
Und was zum Kaufen gibt, wie gesagt, jetzt ganz einmal einfachsten ist natürlich M-Preis, Billa oder Spar. Im M-Preis gibt es zwei Sorten, eher klassische natürlich. In diesen Läden gibt es natürlich eher die klassischen Sorten. Im Spar gibt es jetzt 4 oder 5 Sorten, glaube ich, auch eher die klassischeren. Kann man sagen, jetzt gibt es zum Beispiel im House of Tea and Coffee in Innsbruck, die haben ein bisschen mehr Sorten, die haben dann auch schon ein bisschen die fruchtigen Sorten, der Hürtnagel zum Beispiel, der hat auch mehrere Sorten in kleineren Packungen.
Fruchthof hat eine große Auswahl.
Sehr große Auswahl, genau. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen vergessen. Ich hoffe, es ist mir nicht mehr böse dann. Ich kriege wahrscheinlich morgen die Anrufe, warum man nicht erwähnt worden ist. Auch verpackungsloser, zum Beispiel Green Roots, das heißt jetzt, glaube ich, ein bisschen anders. Die gibt es ja Gott sei Dank weiterhin. Die haben auch gute Auswahl. Oder auch in Hall, das Natur und Nackig, verpackungsloser Supermarkt. ja, genau. Und viele andere noch, die halt unterschiedliche Sorten haben, je nach Vorlieben und Geschmack.
Und ist das dann auf der Packung beschrieben oder wie weiß ich das als Endkonsument, was für mich der passende sein könnte?
Ja, wir versuchen es so viel wie möglich zu beschreiben. Wir haben überall einen QR-Code drauf, du kannst quasi scannen im Laden, kommst auf die Website, du siehst, wo die Farm ist, kannst die Koordinaten anklicken, du hast die geschmackliche Beschreibung auf der Website beziehungsweise auch auf der Verpackung, so viel halt Platz hat. Und hoffen, dass es so verständlich wie möglich ist. Das Problem ist teilweise wirklich, dass manche zu mir kommen und sagen, der Kaffee ist viel zu bitter. Und dabei ist es der fruchtigste Kaffee, den wir haben, der absolut null bitter ist. Mhm. Die Leute können sich teilweise nicht richtig ausdrücken, geschmacklich. Aber am Wein, ja, der Wein ist handig. Ja, was heißt handig? Es gibt handig eigentlich, das hat keine Beschreibung. Mhm. Es gibt natürlich eine professionelle Redeweise, wie man Kaffee beschreibt. Und so versuchen wir das halt möglichst einfach auf der Verpackung zu formulieren. Ob es hundertprozentig so ankommt, ist leider ein bisschen... ja, da hoffen wir einfach, dass der Kunde dann das Verständnis einfach auch hat und das auch richtig aufnimmt sozusagen.
Wenn man wirklich, also wir haben ein Schaurestaurant da in Wartens, wenn man wirklich einmal rein will in die Materie, dann kann man jederzeit unter Öffnungszeiten kommen und dann kriegt man da eine Verkostung, kann sich das anschauen. Ja, weil der Kaffee im Prinzip durchläuft ja ein bisschen drei Hauptstadien, das ist einmal die Produktion selber, dann halt der Röster wie wir und dann eigentlich auch nochmal in die Zubereitung. Und in all diesen drei Schritten kann man gutes Produkt auch schlechter machen. Mhm. Also das...
Du kannst das beste Produkt richtig schlecht machen, dass du es gar nicht trinken kannst.
Genau.
Das ist unser Problem natürlich, wo wir dann bei den letzten Schritten gar nicht mehr dabei sind. Ja. Mhm.
Und das ist oft, also zum Beispiel meine Mama hat mir jetzt einmal geschrieben, die habe ich jetzt seit 3 Jahren bin ich da. Das erste Mal hat sie jetzt einen Unbound-Kaffee, da war sie begeistert und dann habe ich jetzt noch einen bringen müssen und dann haben sie gesagt, der schmeckt nicht. Na, da hat der Röster was falsch gemacht. Und ich bin immer noch, ich habe den gleichen Kaffee zufällig bei mir daheim und trinke ihn jeden Tag und denke mir, er ist eigentlich einer der besten Röstungen, die wir haben momentan. Ich meine, bei mir variiert es immer natürlich, aber ist auch lustig.
Ja, ja.
Muss ich noch...
Die Maschine überprüfen.
Muss ich noch schauen,
bei der Mama was ja, oder die geschmackliche Einstellung natürlich. Wenn man natürlich jahrelang in Kaffee Crema vom Iduscho kauft, das ist so gespeichert im Hirn, dass wenn man dann mit was richtig Gutem daherkommt, ich meine, das haben Haubenköche teilweise das Problem, dass das fertige Wiener Schnitzel den Kindern oft besser schmeckt, wie wenn die Kids dann ein richtig gutes Menü kriegen. Das erste Mal, oder ich vergleiche es immer mit 16-Jährige, die sich mit Tetrapack-Wein zuschütten und dann eine Burgunder-Weinflaschen um 1.000 Euro kriegen, oder sagen wir mal 100 Euro, reicht ja vollkommen. Die spucken besser. Die aus, weil sie sagen, was ist denn das für ein Scheiß, weil sie es nicht verstehen, weil sie geschmacklich einfach nicht das Level haben. Und das Problem haben wir natürlich auch. Ich diskutiere ganz oft, gerade je weiter man hinten in der Tal reinfährt, desto eher kämpfen wir damit, wenn wir die Maschine richtig einstellen mit unserem Kaffee, dass die Leute es dann überhaupt nicht, ja, aber das ist ja viel zu stark und naja, das geht, das schmeckt man gar nicht. Und aber da kann man nichts machen, da kann man nur hoffen, dass es halt mit der Zeit das Verständnis einfach immer besser wird.
Aber ein guter Kaffee ist ja auch noch von ganz vielen anderen Sachen abhängig, oder? Mit was mache ich den Kaffee? Welcher Wasserhärte habe ich? Was gibt es denn da sonst noch so, was man beachten kann?
Ja, das ist ein bisschen die Zubereitung, was wir da jetzt... Also wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Farmer den richtigen Job gemacht hat, dass wir als Röster den richtigen Job gemacht haben. Ich bin da jederzeit offen, gell? Jeder, der zuhört und irgendwann mal einen schlechten Anbau und trinkt, der soll bitte sofort kommen, weil wir müssen das anbauen.
Scheißen
wir müssen, ja, wir müssen einfach lernen und nur mit Feedback, da lernen wir. Oder verbessern wir uns. Und dann gibt es eben die Zubereitung. Und die Zubereitung ist einmal, ich persönlich würde sagen, das Wichtigste ist als erstes einmal eine Mühle. Mhm. Weil der Kaffee verliert an Aromen, sobald man mahlen. Und das ist eigentlich das Allerwichtigste. Ob es jetzt eine Handmühle ist, eine Keramikmühle ist wichtig, also nicht den Häcksler, den viele haben. Und dann müsst ihr mal ausprobieren, vielleicht kann das sogar.
Habe ich schon einmal gemacht.
Also Kaffee soll gemahlen werden und nicht gehäckselt oder geschnitten, wie auch immer, gemixt.
Genau, und wenn wir das haben, kann man wirklich super Kaffee zubereiten. Also es ist zum Beispiel Filterkaffee, das man von der Oma vielleicht noch ein bisschen kennt, das ist so bittere, was super, Suppe, viel, ja. Hauptsache viel ist.
Ja.
Das ist auch ein Trend und teilweise, also wir verkosten so auch Kaffee als Filter.
Mhm. Also der Trend ist nicht das von der Oma, sondern das, was jetzt neu kommt und das mit ein bisschen mit mehr Bewusstsein. Aber im Prinzip ist es Filterkaffee.
Das ist das Gleiche, ja. Genau. Nur haben wir da einen qualitativ hochwertigen Kaffee und lässt sich ein bisschen Zeit und es gibt halt Rezepte, wo man dann 2,5 bis 3 Minuten braucht. Genau. Und dann gibt es eben die Espresso machen, finde ich persönlich schon nicht leicht. Das ist ein bisschen ein Hobby, sage ich jetzt. Und dann gibt es natürlich noch die Mokka-Kanne. Ich war früher, also diese Bialetti-Style, ich war früher ein Fan. Mhm. Mittlerweile sage ich, es ist echt schwierig, da wirklich guten Kaffee rauszubringen. Mhm. Und sage sogar lieber, da gibt es zum Beispiel eine Aeropress, die gerade auch ein bisschen ein Trend ist. Die kostet 20 Euro, macht man einen Filter und hat einfach ein konstantes Level für daheim. Ja. Aber das Wichtigste ist malen. Und danach, man kann bei diversen Anbietern im Internet eine V60, oder das ist eben die Filterkaraffe, wenn man so bezeichnen kann, kaufen mit einem Filter und ich bin überzeugt davon, dass jemand, der sich ein bisschen damit beschäftigt, einen super Kaffee rauskriegt.
Es ist keine Raketenwissenschaft, das muss man vielleicht einmal darstellen. Oft Kunden kommen eben, wie du jetzt gesagt hast, als Erste, ja und das Wasser, und in Italien ist sicher das Wasser besser und da ist das besser und das besser. Und mir dann oft die Kunden ein bisschen runterholen, sei es Gastrokunden oder Privatkunden, und einfach wie gesagt, es geht eigentlich hauptsächlich um Menge und Mahlgrad. Das sind einmal die zwei wichtigsten Sachen. Wie viel Pulver verwende ich und mit welchem Mahlgrad mahle ich das. Und wenn ich das verstehe, wie das reagiert mit dem Wasser, die Wassertemperatur ist meistens eh immer bei den 92 Grad, je nach Zubereitungsmethode, und ob das Wasser jetzt ein bisschen härter ist oder ein bisschen weicher oder ein bisschen italienischer oder ein bisschen tirolerischer, also das ist dann schon so speziell, das schmecken die meisten dann gar nicht mehr raus. Wenn man wenn man Pulvermenge und Mahlgrad richtig wählt, dann hat man schon mal eine sehr, sehr gute Chance, einen guten Kaffee herzubringen. Und das sind einmal nur zwei Variablen. Und dann, wenn man so gut ist, dass man das wirklich perfektioniert hat, und der Waller ist in dem Level jetzt, dass er sagt, er bringt den perfekten Espresso raus, stellt den, wiegt den 100 Mal ab und macht das wirklich optimal perfekt und dann schmeckt dann immer, dann können wir überlegen, so, was haben wir jetzt? Haben wir jetzt ein falsches Wasser? Haben wir irgendwas in der Maschine drin? Haben wir irgendwie vergessen reinigen, was auch immer? Reinigen ist vielleicht noch die dritte Variable, die eigentlich fast am allerwichtigsten ist, weil das vergessen die meisten jetzt, Kaffeemaschinen reinigen, das ist natürlich, das versaut alles eigentlich, kann man sagen.
Ja. Das ist das Thema, zum Beispiel Wasser, wie in Österreich, glaube ich, da gibt es kein Problem mit Wasser. Das Einzige, was sein kann, ist, dass die Wasserhärte für die Schläuche dann irgendwann einmal ein Problem darstellt. Aber vom Geschmack her, glaube ich, jetzt sind wir schon, das macht dann zwar was aus, aber im Prozentbereich so wenig, dass man, glaube ich, zuerst an den Basic arbeiten soll.
Und ich kann bei jedem Vollautomaten kann ich Mahlgrad und Menge, Pulvermenge einstellen. Mhm. Ich kann überall auf plus 3 Sterntel machen oder wie auch immer. Jura hat da andere Bewertung wie jetzt die Longi wahrscheinlich. Mhm. Aber ich kann die Pulvermenge einstellen und ich kann den Mahlgrad einstellen. Und mit diesen zwei Parametern kriege ich eigentlich fast perfektes Ergebnis.
Aber das heißt, Entschuldige, ich muss jetzt gleich mit dem Mythos noch aufräumen, weil das hört man ja im Volksmund so oft. Ich fahre über den Brenner, sobald ich da oben bin, schmeckt der Kaffee einfach schon besser. Und ich habe das ein ganzes Leben lang nicht verstanden, weil ich mir, also für mein einfaches Verständnis denke, beim Kaffee ist die größte oder sehr große Menge Wasser. Und ich glaube jetzt eben nicht, dass die Italiener das bessere Wasser haben wie mir zum Beispiel. Und anscheinend sollte aber der Kaffee dort um Klassen besser sein. Und wachsen tut er dort auch nicht, haben wir gelernt. Das heißt, warum?
Du warst mal einen Schritt voraus. Ich habe das immer am besten gefunden. Ich bin nach Italien gefahren und gedacht, erste Raststätte hinterm Brenner. Entweder die kurz, also erste war es vielleicht nicht, aber die kurz vorbozen oder die kurz nachbozen, ja. Traum Espresso. Ja, ja. Und jetzt trinke ich ihn einfach nicht mehr, fast. Ich trinke ihn nur mehr, um mal zu probieren, weil man ja offen sein muss und vielleicht mit einem guten Croissant dazu, damit man es mit dem Zucker nicht ganz so wild schmeckt. Aber im Prinzip, im Prinzip ist das leider ein Mythos, und zwar die ganz viele italienische Espressi sind einfach, meistens ist das Wasser zu heiß. Also die zerbrünen wirklich und es sind ganz dunkle Röstungen. Ja. Und was man damit macht, ist halt quasi ein bisschen die Qualität vom Kaffee tuschieren, also verschleiern, weil halt viel Bitterstoffe, umso länger ihr was röst, umso heißer ihr es röst, umso mehr Bitterstoffe kommen raus und dadurch überdecke ich das. Mhm. Und wenn man ganz ein bisschen einschmeckt, dann schmeckt man wirklich ein Bitterheit raus und gar nicht Säure zum Beispiel ist jetzt eher was beim Kaffee sogar als negativ interpretiert wird, aber eigentlich eine gute, angenehme Säure ist was, was Kaffee ja kann, wie zum Beispiel ein Apfel. Mhm. Grüner Apfel hat meistens so eine leicht coole, angenehme Säure. Wenn man jetzt eine Zitrone hernimmt, natürlich muss ich da auch kurz, wenn ich eine Zitrone einbeiße. Und so kann man halt den Vergleich ziehen. Und das ist aber irrsinnige Schulung. Also selbst wir diskutieren manchmal rum, das kann, kostet man den gleichen Kaffee genau gleich und diskutieren nach, was schmeckt es jetzt. Mhm. Und da gibt es einfach, es ist einfach viel Erfahrung und viel probieren.
Das heißt, dieser Spruch kommt aus der Urlaubsromantik, glaube ich, eher, dass man halt einmal jetzt Richtung Süden fährt und da ist automatisch Kaffee Nation Italien, der schmeckt jetzt da einfach besser. Obwohl er gar nicht besser schmeckt in dem Moment, ja, aber man will es halt so haben.
Also ich bin ja schon mal froh, dass du gesagt hast, der Mythos, ja. Bin ich schon mal sehr froh. Wir haben ja schon mal geredet, glaube ich, vielleicht hast du das auch ein bisschen mitgenommen. tatsächlich haben das viele noch im Kopf und auch sogar mal der Alois, ein Geschäftspartner, der einer der ersten war, den ich bekehrt habe eigentlich und ganz viele Freunde, die haben das natürlich alle gesagt und der Walle natürlich auch. Und ich habe danach, nach ein paar Monaten Kontakt mit Kaffee, habe ich dann die Rückmeldung gekriegt aus Italien, ich kann keinen Kaffee mehr in Italien trinken. Du hast eigentlich recht, also im Prinzip, meistens ist es wirklich so, du fährst drüber und wenn du einen Kaffee trinkst, dann ist es oft besser. Warum ist das so? Meine Meinung ist da so, die Italiener haben ein bisschen mehr Gefühl, wie man Kaffee zubereitet. Also, Wassermenge, genau, Wassermenge oder Pulvermenge und Mahlgrad. Also, die verstehen, dass man eine Mühle einstellen muss. Genau. Und bei uns ist ja so, dass bei uns die ganzen, viele Kunden von uns auch, die sagen: Ja, wenn du wieder kommst, stellst du mal die Mühle ein. Das wirst du in Italien nicht hören, da stellt sich jeder selber seine Mühle ein. Also, der versteht, dass er da selber was tun muss mit und arbeiten muss mit dem Produkt. So, jetzt haben wir schon gesagt, dass das aus dem besten Produkt kannst du das Schlechteste machen, wenn du am Ende einfach nicht die richtige Zubereitung wählst. Und ich glaube, dass viele Italiener einfach viel mehr Bewusstsein haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich dann auch, eben, wie du sagst, Urlaubsgefühl. Ja, du fährst dahin, Espresso, du Espresso, sieben.
Ja, das ist wie der Brunello in der Toskana.
Genau, wenn der dahinter steht, allein dann schmeckt es schon besser. Ja, und du fährst natürlich in Urlaub und freust dich drauf und dann ist das natürlich. Also ich glaube, da spielt vieles mit rein, was das angeht. Und ich glaube, die Kombination aus dem haben den Mythos geschaffen. Mhm. Und bei uns, ja, und wie der Walle schon gesagt hat, also die reine Kaffeequalität ist in Italien definitiv schlechter wie bei uns im Durchschnitt. Das kann man, glaube ich, mittlerweile so sagen, weil einfach billigste Bohnen, die haben einen extremen Preisdruck, um 1 Euro der Espresso, billigste Bohnen einfach dunkel geröstet werden und dann hast du einfach dieses Röstaroma, dieses Verbrannte und das ist das, ja, wo, wie du sagst, da muss man ein bisschen reinschmecken und ein bisschen reinfühlen, dass wir schmecken das mittlerweile und erkennen auch dann, ob die Qualität grundsätzlich gut oder schlecht ist.
Wobei ich schon auch dazu sagen muss, das ist jetzt, also Milchgetränke, da sind sie, glaube ich, im Schnitt schon besser wie in Tirol.
Die Zubereitung.
Also ja. Cappuccino etc. Ja. Ich glaube schon, dass
da... Das hat viel mit Technik zu tun und halt mit dem, mit der Kultur, was dahinter steht.
Das genau, ich meine, wenn ich bei uns einen Kaffee einstelle in einer Hütte, dann sagt der Gastronom, machen wir das ein bisschen mehr Wassermenge rein, weil der Deutsche will ja mehr Menge haben beim Espresso. Und dann sage ich, hey, Moment einmal, das ist der gleiche Deutsche, der über den Brenner fährt und sagt, der Espresso ist am besten. Wieso willst du jetzt den Espresso so lang machen? Ja, weil du 4 Euro verlangst, okay. Aber da ist ja nur mehr Wasser drin, das macht überhaupt keinen Sinn.
Ja, jetzt haben wir wieder ein super Thema, wo ich
gleich wieder aufhören muss.
Ich habe alle Bitte. Gerade, dass ich das abschließen darf. Ich sage halt immer, stellen wir es bitte so ein, wie es richtig ist. Und wenn sich der deutsche Gast beschwert, dann hat er zumindest nicht recht. Wenn du es aber falsch machst und dann kommt einmal jemand, der wirklich sich auskennt und der beschwert sich, dann kannst du nicht nur dastehen und sagen, ja, sorry, ich mach's falsch, ja, ich mach's halt so. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du das einfach richtig machst, dass im Durchschnitt die Leute das für gut empfinden und ich bestehe da meistens drauf, wenn ich bei den Kunden die Maschinen einstelle, sei es Vollautomaten oder Siebträger, ich bestehe drauf, dass das richtig ist, wie es gehört. Und meistens auch die es davor sagen, mach doch ein bisschen mehr Menge rein, das sind dann die dann wieder nach einem Monat dann sagen, na, du hast recht gehabt, die Rückmeldungen sind extrem positiv und die paar Deutsche, blöd gesagt jetzt, die sagen, die wollen mehr Menge haben, die sagen das einmal und dann sind sie eh ruhig, weil es ihnen dann eh schmeckt. Also, das ist ganz spannend, ja. Entschuldigung.
Nein, nicht.
Das ist nämlich das Thema, haben wir so oft, okay. Da kennen wir natürlich, da werden wir heiß, wenn wir das hören.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel auf Urlaub in Italien seid und ihr geht in der Kaverne und ihr habt ja schon sehr einen geschulten Blick. Gibt es da irgendwas, wenn euch was ins Auge springt, wo ihr sagen würdet, okay, da darf ich jetzt umdrehen, da gehe ich wieder raus, da trinke ich keinen Kaffee?
Also man braucht nicht einmal sehen, man kann es hören. Also wenn man reingeht und man hört den Barista Milch schäumen, dann können wir eigentlich schon sagen, kann der was oder kann der nichts. Wenn man das schon, wenn die Milch geschäumt wird und das, am Anfang hat man so eine Schaumphase, also wir haben da drei Phasen bei der Milchschäumen eigentlich und die erste Phase ist einfach dieses Schäumen, das Blubbern, das hört man, das zischt so und wenn du dann einfach, ja, sag mal, das dauert bei einer guten Maschine vielleicht 15 Sekunden, das ganze Milchschäumen. Und wenn du nach 20 Sekunden immer noch Blubbern hörst und der hört nicht auf mit dem Blubbern, dann hast du schon also einen Milchschaum, der bis zur Decke raufsteht. Und dann hört er immer noch nicht auf, dann wird die Milch zu heiß. Dann wissen wir einfach, dass die Milch einfach bitter schmeckt. Und da brauchen wir eigentlich kein Cappuccino trinken. Wenn wir nicht rausgehen wollen, trinkt man Espresso, aber ja, wie gesagt, das hört man sofort.
Okay.
Der kann nicht Milch schäumen, der hat das noch nie gemacht. Dann tut er noch mit dem Löffel, tut er die Milch drauf, dann hat er so eine Schaumhaube drauf und am besten noch Kakao. Und dann sieht man es auch am Ende,
dann ist
was
vorbei,
man davor gehört hat. Ja, genau. Dann muss man ganz fest umrühren und noch Zucker
der
dazu.
Kaffee
dann
stehen und dort leist groß
ich muss dazu sagen, in Italien gehe ich immer nach der Auswahl der Brioche, also ob ich einen Kaffee trinke danach oder dabei, das entscheide ich nachher immer.
Ich bin da. Ah, guter Typ. Und ich bin auch nicht so oft der Urlaub in Italien, das muss ich auch dazu sagen. Ich bin halt dann eher in Äthiopien oder in Mexiko.
Kann man ja generell
ja, so tatsächlich lassen. Schwierig, weil wahrscheinlich wolltest du raus bei der Maschine oder so, geh nicht hin.
Ja, aber oder die Mühle oder.
Es ist tatsächlich schwierig, weil es gibt so viel am Markt und alles wir kennen so viel, aber alles kennen wir nicht.
Es gibt keine Maschine auf der Welt, wo ich nicht, wenn ich ein bisschen Ahnung habe, einen guten Kaffee rausbringe. Das ist ja auch was. Ich brauche nicht um 20.000 Euro Kaffeemaschinen kaufen. Wir haben ja auch so Kunden, die kaufen sich die beste Kaffeemaschine und dann sage ich, ja, jetzt machen wir eine Schulung, weil ihr habt zu uns einen Kaffee und wir wollen, dass das passt. Ach so, nein, jetzt brauchen wir nicht. Da haben wir keine Zeit dafür. Das kostet viel Geld.
Dann denke ich mir so, Leute, Ferrari-Kaufen mit Vollslick-Kaufen, es bringt halt nichts. Ich habe die Bauer, aber ich bringe sie nicht auf die Straßen, weil ich nicht auskenne damit.
Und ich habe keinen Führerschein. Das macht überhaupt keinen Sinn. Ja, also lieber, wir empfehlen auch meistens eher eine Maschine, die halt einfach, wie viel Menge brauchst du, wie stark muss die Maschine sein, dass du die Menge halt rausbringst sozusagen. Das macht dann Sinn, natürlich ein bisschen mehr auszugeben, damit es halt schneller geht. Das Ganze, vor allem das Milchschäumen und so. Aber wenn ich einen guten Kaffee machen will, kann ich auch mit einer relativ günstigen Maschine eigentlich ein relativ gutes Ergebnis erzielen, wenn ich mich auskenne ein bisschen.
Also, wenn man in ein Kaffeehaus geht und die Milch blubbert zu lang, dann
gescheiter
wieder umdrehen.
Das ist einmal ein gutes Zeichen.
Oder
genau.
Ja, jedenfalls, jetzt muss ich noch auf das Thema Preise gehen, einmal, nämlich eine schnelle Faustregel, wie viel muss ich für ein Kilo Kaffee ausgeben, damit das was Ordentliches ist? So, grob.
Mhm. Also, was ist unser günstigster Kaffee momentan? 30,90
der Kilo.
Der Kilo, ja, genau. Ich würde jetzt nicht sagen, dass das jetzt die Grenze ist. Und wenn er 29 Euro kostet, ist er scheiße. Das würde ich jetzt auf keinen Fall sagen. Ich will auch keine Zahl sagen, ehrlich gesagt, weil.
Mir geht es immer vorstellen, dass man einen Konsument, also ein bisschen.
Ich sage es jetzt einmal so: Wenn ich gehe jetzt in einen Supermarkt und ich kriege für einen halben Kilo um 5 Euro irgendwas oder nur weniger, Aktion 2,99 Euro. Irgendjemand in der ganzen Kette zahlt drauf. Meistens sind es nicht die Aktionäre von irgendeiner großen Kaffeefirma. Meistens ist es nicht der Konsument, der irgendwas eingemischt kriegt, sondern meistens sind es halt die Produzenten, die als erstes dran leiden. Und das ist halt das, wo es sich einfach nicht mehr ausgeht. Wir haben ein bisschen das Problem beim Kaffee, dass, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Bewusstsein schaffe im Supermarkt und ich habe beim einen Lebensmittelhändler, der sagt, der kauft lokal ein und in Dauer werden die Händeln gezüchtet, dann kann ich zumindest hinfahren und schauen, wie geht es denen das. Das haben wir im Kaffee nicht. Aber irgendwer zahlt sich das raus. Wenn man sich mal vorstellt, dass der Kaffee am anderen Ende von der Welt produziert wird, geerntet wird, dann in einem riesigen Schiff daherkommt, dann da nochmal geröstet wird irgendwo und dann nochmal in den Supermarkt kommt. Also natürlich kann man jeder über eine größere Menge dann was Billigeres anbieten etc., was qualitativ Hochwertiges. Aber ich tue mich schon schwer, wenn ich sowas sehe. Also alles unter 10 Euro
würde das ist vielleicht eine Faustregel.
Würde ich eher die Finger davon lassen. wir probieren es ja immer wieder, deswegen gehe ich an italienischen Cafés ein, wo ich nicht so überzeugt bin, einfach weil ich es wissen will, wo stehen wir.
Ja.
So ab, ist jetzt schwierig, ab 25 Euro, zwischen 20 fängt es langsam an. Ich glaube schon, dass es drunter nicht, wenn man ein gutes
Produkt hat. Rechnen wir es durch, du hast es genau richtig gesagt, rechnen wir mit 10 Euro Kaffee im Supermarkt, du hast 20% Steuern drauf, sind wir bei 8 Euro. Der Supermarkt, wissen wir ungefähr, darf ich das sagen, ja, also sagen wir mal 40% braucht er auf jeden Fall. Der Supermarkt, damit
er was verdient dabei. Also die minus 25% Sticker geben kann.
Genau, ja, genau. Genau, das braucht er bei alle, bei den Großen und bei den Kleinen wahrscheinlich. Dann sind wir schon bei, wo sind wir dann? 6,55 Euro. Dann haben wir, und dann sind wir erst beim Röster. Dann muss der Röster, was hat der Produktionskosten natürlich? Der muss rösten, der muss das verarbeiten, der muss verpacken und so weiter, Verpackungskosten.
Marketing.
Die Kosten abziehen, dann muss der auch ein bisschen einen Gewinn machen, weil er muss ja auch leben. Dann ist er immer noch in Österreich.
Ja,
und da sind wir schon, bei 3,50 Euro, 4 Euro, keine Ahnung. Dann muss der aber von Afrika daher geschifft werden. Dann muss der Farmer, muss das einmal vom Hafen zur Farm hin, beziehungsweise zur Kooperative, das muss dort verarbeitet werden. Dann muss es zur Farm und dann muss der Farmer was verdienen dabei. Bei 10 Euro geht es sich definitiv nicht aus. Und ich weiß nicht, ob es bei 15 Euro sich ausgeht. Wenn man das so zurückrechnet, es wird halt einfach echt eng am Ende. Ja,
und für Qualität und, bleibt sowieso nichts übrig.
Und genau, und wenn wir dann sagen, okay, wir früher hat wahrscheinlich ein Großer unter 1 Euro einen Kaffee gekauft, aber schon da bei uns quasi, oder? Also für den hat es eben unter 1 Euro gekostet, das Kilo. Wir haben damals schon es ist 4-5-6-fache zahlt für den Kaffee. Und wenn nicht mehr sogar, je nach Sorte halt. Und jetzt sind die Preise extrem gestiegen, was eigentlich schon wieder gut ist für die Farmer, weil zumindest einmal ein Grundlebensstandard für die Farmer gewährleistet ist, weil der Börsenpreis, der Weltmarktpreis einfach ein gewisses Niveau hat, was wir eigentlich ganz gut finden. Aber wie gesagt, rechnen wir dann auf, der Kaffee kostet oder der Farmer kriegt irgendwie 2-3 Euro, was vielleicht dann Sinn macht für den Farmer, dann muss der Kaffee bei uns über 30 Euro kosten. Das geht sich sonst nicht anders aus. Das ist definitiv so, ja.
Gute Rechnung, wichtige Rechnung, finde ich. Es geht bei uns immer um Bewusstsein schaffen und nicht darum, jemandem was vorzuschreiben, aber für mich ist es wichtig, weil ich muss es auch verstehen. Ich ziehe immer die Parallele zum Wein, ich habe es halt bewusst weggelassen, aber im Endeffekt ist da genau das Gleiche. Man sagt auch, eine Flasche Wein unter 5 Euro macht einfach keinen Sinn. Das geht nicht, oder, das Spiel. Und das ist, glaube ich, relativ ähnlich.
Da ist es aber nochmal was anderes, weil eine Flasche Wein wird in Österreich produziert. Auch Massenweine zum Teil.
Ja.
Da haben wir zumindest einen gewissen Arbeitsschutz. Wir haben zumindest einen anderen Standard. Also da wird keiner um einen Mindestlohn arbeiten gehen müssen. Da werden keine Kinder arbeiten, hoffentlich. Auf der Farm bei uns natürlich. Ja, fahrt einmal ein Bub mit dem Traktor.
Ja. Ja.
Aber das muss man schon ein bisschen relativ sehen. Aber der Wein kommt halt nicht aus Äthiopien zum Beispiel. Da wird halt nicht so viel ausgebeutet. Und das ist halt für mich dann schon was, wo ich sage, okay, wenn ich weiß, der Wein kommt aus Österreich, wenn er aus Österreich wirklich kommt, wenn es draufsteht, dann kann ich zumindest sagen, da ist ein gewisser Schutz trotzdem da. Aber da geht es halt dann um die Qualität, also ob der dann schmeckt, ist eine andere Frage.
Jetzt noch Gastronomiemarkt. Wir sind mehr oder weniger ein Gastro-Podcast, wir haben halt wahnsinnig viele Gastro-Kunden, Küche, Service-Mitarbeiter, Hoteliers und. Jetzt ist es natürlich so, wenn ich einen Kaffee verkaufe in meinem Betrieb, dann habe ich meistens natürlich einen Fixpreis, der verändert sich jetzt nicht so extrem oft. Ich weiß gar nicht, was halt ein verlängerter Kost, zwischen 3,50, 4 Euro, ich habe keine Ahnung. Sag jetzt einmal.
Ja, was kostet jetzt? 3,30, sowas.
Genau.
In die Skigebiete dann natürlich über 4.
Ja, genau.
Aber
jetzt gehen wir mal in der Stadt, sagen wir, gehen einen verlängerten trinken. Jetzt habe ich natürlich als Gastronom die Wahl, der Endkundenpreis bleibt gleich. Aber ich kann natürlich eben auch wieder entscheiden, gebe ich jetzt für den Kilo diese besagten 130 Euro aus, der wird vielleicht ein bisschen
anders. Ja, wir machen ja Rabatte, so ist er nicht.
Ja, okay.
Ist ja nicht halt netto.
Er kriegt natürlich auch 3,30 Euro, wenn er an Kraft um 15, sage ich jetzt einmal. Jetzt ist die Frage, wie ist das für euch, den Markt zu bedienen, den aufzuklären? Seien die so weit, dass sie sagen, ich gehe den Weg, ich gönne mir das gute Produkt und versucht es einem Gast zu vermitteln, Oder sind wir da, haben wir da noch einen langen Weg vor uns?
Beides, würde ich sagen. Also ich glaube, es gibt jetzt immer mehr, die einfach sagen, passt, es ist ihnen egal. Die haben die Rechnung verstanden, dass es gescheiter ist. Sie zahlen ein bisschen mehr für den Kaffee, weil du kriegst 100 bis 120 Kaffees raus pro Kilo. Mhm. Im Endeffekt, wir rechnen mit 100 Kaffees, damit ein bisschen Verlust dabei ist. Aber bei 100 Kaffees, der kostet jetzt, wenn der 5 Euro mehr kostet, das Kilo, dann sind es 5 Cent. Die 5 Cent, meine Güte, dann machen halt 10 Cent teurer am Ende den Cappuccino. Das ist jetzt auch schon wurscht, glaube ich. Oder ich mache ihn nicht teurer und die Chance besteht dann einfach, dass der Kunde oder der Gast einfach einen zweiten Cappuccino trinkt oder wieder kommt. Mhm. Und ich meine, habe ich 4 Euro Umsatz oder habe ich 8 Euro Umsatz bei den Kosten, was der Kaffee an sich kostet, mhm. im Prinzip muss man sagen, die Milch kostet mehr als der Kaffee selber, da rentiert sich das schon, einen guten Kaffee zu kaufen. Ja.
Und der Gast versteht es auch, fragt der Gast halt schon nach oder achtet er auf das, was kommt da vor Kaffee in die Mühle oder geht man blind wo rein und trinkt es einfach und so, bewertet es danach, war gut oder nicht gut?
Auch beides wahrscheinlich. Also wir wissen mittlerweile bei vielen Kunden, die dann uns neu nehmen, die dann gleich mal nach einem Monat die Rückmeldung geben, boah, ich kenne ja schon voll viel Leute, voll lässig und die Leute sind gekommen und voll begeistert gewesen und ich glaube, du hast es auch schon öfter gehört, gell, Anna? Das macht dann schon einen Effekt aus, wenn man jetzt mittlerweile im Raum Innsbruck oder Umgebung unseren Namen liest, dass die Leute dann schon meistens wissen, dass das ja schon mal kein Scheiß sein kann.
Ja.
Das ist einmal von der Marke her. Ich finde schon, dass die Leute die Qualität auch schmecken, muss man schon auch sagen. Also sie sind jetzt nicht immer ganz so, dass sie das entscheiden, oder halt, sie können jetzt vielleicht nicht Bitterkeit von Säure unterscheiden und das ausdrücken richtig, aber sie können schon sagen, ob es generell gut ist oder schlecht ist. Mhm. Und das wird auch immer besser, muss man auch sagen. Sie werden auch immer bewusster und das Verständnis für Qualität wird auch immer besser. So gesehen, glaube ich, hat
das
auf jeden
Fall... Ich habe auch irgendwo das Gefühl, dass die Cafés, die was euch einen Kaffee vertreiben, dass die irgendwie einen Stolz auch haben, dass sie den Kaffee bei einem haben und ausgeben, weil erstens mal haben sie oft eure Tassen, also da ist ja das Logo schon groß oben, oder sie vermerken es in die Karten. Mhm. Also das hat es ja früher gar nicht gegeben, dass man in der Karten niederschreibt,
das wo kommt der Kaffee her. Das ist ja auch ganz wichtig, weil beim Wein gibt es immer 5 Sorten oder 20, 30, keine Ahnung, ganze Weinkarte. Warum beim Kaffee? Oder ich verstehe ja nicht, warum ein 10-Gänge-Menü, ein Hauptmenü um 200 Euro und am Ende gibt es einen Espresso. Geht in mein Hirn nicht rein. Mhm. Bei jedem Menü, bei jedem Wein erklärt er 5 Minuten, was das ist und was er sich gedacht hat dabei. Und beim Espresso dann am Ende, das ist halt dann irgendein Espresso. Und du gehst mit einem negativen Gefühl raus, oder? Oder einen komischen Geschmack oder Bitterstoffe, die eigentlich, ja, der könnte ja genauso erklären, hey, das ist jetzt der Kaffee aus Kenia, der hat die und die Aromen, das ist jetzt, passt so und so zu dem Menü und zu der Nachspeise passt am besten dieser Espresso, oder du nimmst den einen klassischen italienischen, der hat die und die Noten, das könnte man voll gut durchspielen.
Also gut, alle Restaurants und Betreiber, ja, aufgepasst, Arbeit. Ich hoffe, ihr habt das jetzt gehört.
Ja, super. Und da sind genau. Zwei motivierte Burschen, die euch da gerne beraten und zur Seite stehen. Ich glaube, da ist echt nur Luft nach oben. Du hast total recht.
Voll seine Berechtigung.
Ich war jetzt gerade wieder heute bei jemandem im Zillertal Mühle einstellen. Mhm. Und es war wirklich so, dass der mir das erste gesagt hat, seitdem er die hat, er trinkt keinen mehr beim M-Preis oder beim Baguette oder bei, und das macht er einfach nicht mehr, weil er ihm daheim
ist. M-Preis darf ich nicht sagen, ist ein Kunde von uns.
Ich wollte es jetzt nicht sagen, was du sagst.
Baguette.
Ist auch.
Ja, selber gibt es ja keinen Kaffee zum
Baguette nicht, aber ja, das kann man auch noch ändern.
Das muss ich rausschneiden vielleicht. Nein, aber er trinkt halt keinen Kaffee unterwegs, vor allem bei den Ketten.
Ja, es ist schwierig, wenn man mal was Besseres gewohnt ist, da wieder einen Schritt zurückzugehen.
Nein, das ist wieder wie beim Wein, gell? Wenn du einmal versaut bist, dann magst du nicht mehr ganz so weit zurück.
Genau, genau. Ja. Eben, und das schmecken die Leute jetzt schon immer mehr. Ja. Und natürlich ist auch ein Unterschied, weil du gesagt hast, der Gastronom könnte gleich viel verlangen an den billigsten Kaffee. Ich habe heute gerade einen Kunden verloren, einen Gletscherbetrieb, der rein auf Preis geht. Dem ist das scheißegal, dem ist nur wichtig, dass er möglichst große Marge hat. Der hat Gäste, er hat mir gesagt, nein, die Gäste schätzen das nicht, die bei ihnen Kaffee trinken, das ist denen wurscht, die wollen hauptsächlich billigst Kaffee kaufen bei ihm oder Kaffee trinken und somit bringt es nichts, dann guten, hochwertigen Kaffee zu kaufen. Da habe ich gesagt, was ist mit der Nachhaltigkeit? Ja, ist mir eigentlich auch wurscht. Okay, dann sind das halt nicht unsere
Kunden. Ja, genau. Ist halt so. Der passt einfach nicht zu euch.
Genau, genau. Wobei dann wieder andere sagen, okay, es ist mir wurscht, die Leute kaufen so oder so, ob er schmeckt oder nicht. Gibt es ja auch, ist wurscht, was für einen Kaffee drin hast. Wir machen genau gleich viel Umsatz, aber der sagt einfach aus Prinzip, nein, ich will was Cooles, ich will die Leute nicht verarschen, ich will trotzdem, dass es was Cooles ist. Wir tun uns eigentlich, aus dem Grund tun wir uns relativ schwer in der Innsbrucker Innenstadt, da wo die Touristen sowieso einfallen, da haben wir fast keine Kunden eigentlich. Das ist ganz lustig. Wir haben die Kunden dann eher so ein bisschen außerhalb.
Wilten
ist ganz gut. Also überall dort, wo sich der Gastronom ein bisschen was antun muss, um die Kunden herzuziehen. Da seien sie viel offener, was Gutes auch anzubieten. Und die Touristen fallen jetzt blöd gesagt, wo sowieso alle reinrutschen, die kaufen möglichst billig ein. Und den Effekt merken wir ganz stark. Und da haben wir auch keine Chance. Also Innsbruck, die Resenstraße, haben wir, glaube ich, keinen einzigen Kunden. Also das ist ganz spannend.
Ja, was natürlich kann noch werden
und ja, natürlich,
die
natürlich.
Zeit kommt und es wird alles bewusster, jeder schaut bei allem genauer und es kommt sicher auch die Zeit, wo der Kaffee bei uns ankommt. In der Beziehung ist es am besten Weg, da bin ich mir ganz sicher. Das, was ihr tut, ist Pionierarbeit bei uns in Tirol, das haben wir auf jeden Fall.
Bewusstseinsbildung.
Ja, sensationell. Deswegen auch jetzt schon einmal danke für die spannende Folge. Wir kannten, glaube ich, noch zwei Stunden
reden. Ich bin
total überrascht.
Das Thema
Kaffee-Dummy sozusagen.
Wir können es gerne wiederholen.
Ja, wir Folge 2 im nächsten Jahr weiterführen. Anna, jetzt die Top 3.
Ja, genau. Nein, wir machen auf alle Fälle wieder mal irgendwann eine Folge, weil der Walle ist ja da, das muss jetzt kurz teasern, der Walle ist ja da sehr ambitioniert und möchte sich in dem Thema nur richtig stark verwirklichen und hat einen Wettbewerb in Aussicht.
Einen großen. Zur Erklärung, ohne da jetzt zu viel.
Jetzt kriegst du nicht mehr aus, nämlich.
Nein, eben, der Zug ist abgefahren. Super. Es gibt Röstmeisterschaften. Die sind, also das ist ganz normal, wie eine Weltmeisterschaft halt so ausschaut. Und da gibt es nationale Ausscheidungen. Und ich möchte auf jeden Fall ein bisschen da rein, nicht nur, weil ich unbedingt gewinnen möchte oder weil ich die Arroganz habe, dass ich gewinnen kann, sondern einfach, um was zu lernen. Man lernt extrem viel. Und da möchte ich sicher mal was machen in Zukunft. Ob das jetzt, letztes Jahr hat der Österreicher gewonnen, der ist wirklich Röstweltmeister geworden, der Felix. Das ist ein weiter Weg und da sind ganz viele Steine dazwischen und man braucht, glaube ich, ein bisschen Glück ab und zu, aber ich möchte schon nochmal hin und nochmal schauen, was passiert. Das ist halt ähnlich, wie wenn man bei einer Kochweltmeisterschaft mitmacht.
Mhm. Im TT-Interview hast du noch gesagt, du bist Röstweltmeister.
Vielleicht steht da drin.
Ja. Also wir versuchen natürlich zu unterstützen.
Ja. Man merkt einfach, du brennst für das Thema und das ist das Wichtigste. Und
es ist schon lässig, es ist extreme Herausforderungen, es ist jeden Tag was anders und man muss einfach schauen, dass man die Qualität bringt mit allen Sidekicks, ein bisschen so, die reinkommen und immer wieder entwickeln und immer wieder neue Herausforderungen haben. Und ich habe den Job erst seit einem Jahr mittlerweile. Ich bin jetzt dann zuständig für 55 Tonnen, die wir rösten mittlerweile, wo die jede Packung eigentlich immer fix passen sollte. Ich meine, es passt natürlich, uns passieren auch teilweise kleinere Fehler, aber die werden eigentlich immer gut gelöst und ich habe ein super Team, das da unten arbeitet und mich hoffentlich umso mehr freispielt, damit man da gemeinsam ein bisschen mal sich ein bisschen reinfuchsen kann.
Lenkt halt ab, wenn dann wieder mal die Röstmaschine brennt und so, gell?
Das ist halt lenkt halt ab vom oder wenn man
muss man wieder eine Lösung finden
und ist man wieder drei Tage beschäftigt, dass es wieder funktioniert halbwegs. Also da gibt es ganz viele Herausforderungen und man muss sich halt ein bisschen die Zeit schaffen und ganz ehrlich, ich fühle mich momentan noch nicht wirklich bereit dafür, aber es ist ein gutes Ziel. Ich bin immer schon froh, bin immer der Typ, der sich eher die großen Ziele aussucht und nachher schaut, wie weit man kommt.
Sehr cool.
Super lässig.
Wir werden dir volle Fälle
alles voll. Gute auf jeden Fall. Super.
Ja gut, jetzt kommen wir mal
zum Abschluss,
zu den Top 3. Und zwar, jede Folge von uns endet mit einer Empfehlung unserer Podcast-Gäste, die uns drei Restaurants empfehlen, beziehungsweise kann es bei euch auch ein Café sein.
Macht Sinn.
Wo ihr selber gern hingeht.
Jetzt sind wir schnell gefragt worden. Bei so vielen Kunden ist es natürlich jetzt schwierig.
Müssen alle drei Kunden
sein. Nein, nein.
So, ja,
einfach Plätze, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr gerne seid.
Aber wo ihr sagt, da geht ihr privat gern hin, weil Ambiente mit Kombination mit dem Kaffee oder was auch immer gefällt euch oder wie auch immer.
Also ein Geheimtipp, den habe ich jetzt entdeckt, weil ich das erste Mal, es ist tatsächlich ein Kunde von uns, wir gehen natürlich gern auch zu Kunden.
Zufällig.
Ja, zufällig, aber wir gehen natürlich am liebsten zu Kunden.
Klar, macht
ja Sinn. Geht es ums Prinzip natürlich, ja. Versuchen das ein bisschen zurückgeben. Aber ich bin im Beanies in Götzens bin ich gewesen.
Und Stammlokal.
Oh, ja.
Stammlokal, immer gestern.
Der Harry, mega, also wie der das gemacht hat, gestern warst du dort, bin neidisch
gerade. Ja, ich wohne ja dort und unterstütze dich sehr, sehr.
Also das ist für mich Haubenniveau, Sternenniveau auf höchster Stufe. Nur hat er gerade angefangen und hat eigentlich eine Lage, die vielleicht nicht, ich weiß nicht, ob dort in Götzens das Verständnis so da ist.
Noch nicht, aber wir
ich glaube, es kommt.
Und das ist natürlich ein steiniger Weg, aber sie machen es so gut.
Aber Preis-Leistung, du zahlst ungefähr ein Drittel, oder halt, sagen wir mal, ein Drittel weniger, wie dasselbe Niveau. Wahrscheinlich zahlst du die Hälfte wie dasselbe Niveau in Innsbruck in der Stadt.
Das muss ich
ganz ehrlich sagen. Ja. Ja. Mhm.
Cooler Tipp, super, das freut mich ganz besonders.
Dann ja, wenn.
Wirklich, da ich stehe, sind wir so ans Herz.
Zumindest sind wir auf einer Liga, was.
Sensationell. Ja. Wir sind auch sonst auf einer Liga, bitte verstehen das nicht falsch. Das ist nur, schau, ich muss jetzt doch noch kurz ausholen, wo ich mit dem Thema Wein angefangen habe, was meine Leidenschaft ist, da ist mir ja ganz gleich gegangen. Ich habe schon gewusst, dass da was gibt, außerhalb dem, was ich im Supermarkt so begegne die meiste Zeit. Aber ich habe den Fuß nicht eingebracht in die Welt, weil das war halt noch zu weit entfernt. Jetzt, einige Jahre später, hat man ein Verständnis und jetzt verstehe ich Zusammenhänge. Jetzt weiß ich, warum muss was wie sein, was macht Sinn, was macht weniger Sinn, was schmeckt mir, meinen Geschmack kennengelernen. Und das ist ein Prozess.
Die einzige Rückmeldung, übrigens, was ich im Beanies gegeben habe, war, dass sie bei der Weinkarte was machen müssen. Und sie haben, glaube ich, gestern eine Weinkarte
rausgebracht.
Ich bin schon gespannt. Ich muss verkosten gehen, weil das war das Einzige, wo ich mich vielleicht
ein bisschen... Aber es hat sicher seinen Input geliefert.
Ja, genau.
Das sind
wir natürlich, aber wir sind definitiv auf einer Wellenlänge, weil wir natürlich sagen, geschmacklich einfach interessiert. Und das ist einfach was Wichtiges. Ob du jetzt beim Wein interessiert bist oder beim Essen oder sonst was, ich glaube, wir sehen uns ja überall immer wieder
fürs an. Produkt interessieren und ein bisschen hinterfragen, wo kommt das her. Und
für mich ist Geschmack einfach auch Wohlstand, blöd gesagt. Also wenn ich jetzt bevor ich mir einen Porsche kaufe, gehe ich lieber jeden Tag irgendwo in ein Haubenlokal essen. Also
das
ist mir viel mehr wert für mich.
Wir dürfen vor allem aussuchen, was wir zu uns nehmen. Das ist
ein Luxus.
Das ist ein unglaublicher Luxus. Ja.
Walle, du bist so ruhig, Mann. Kim, hau jetzt mal raus.
Nummer zwei.
Wenn ich jetzt bei der Mama sage, dann wird es ein bisschen zu romantisch.
Nein, vergiss das.
Du kennst meine Kicke.
Die Mama soll einmal einen guten Kaffee kaufen.
Die hat sie jetzt schon.
Aber es mangelt nur ein bisschen an der Umsetzung.
Ich finde tatsächlich, ich liebe Pizza und ich finde das Akasa echt prima.
Sehr gut.
Also das muss ich... Ansonsten bin ich nicht so viel in der Stadt unterwegs beim Essen gehen, aber Akasa finde ich super.
Gut, die nehmen einen Kaffee?
Trinke nicht einmal.
Achso, okay, ja.
Und die haben sonntags geöffnet, was auch ganz praktisch ist.
Akasa, ist das denn der Gassenaufi?
Nein, Akasa ist in die Bögen.
Ah, das, ja. Okay.
Gegenüber von Messe, genau.
Mhm, ja.
Mhm. Sehr gut. Platz 3 darfst du wieder.
Ja, ich bin noch überlegen. Wieder Entschuldigung an alle, an die ich jetzt nicht denke, aber was mir jetzt gerade einfällt, ist definitiv ist Kaffee im Hof.
Haben wir
das schon mal gehabt?
Nein. Glaube ich nicht. Ne? Okay. Kartenhof des Öfteren, Kaffee im Hof noch nie.
Super cool, ist zufällig auch mein Nachbar. Die haben bis vor kurzem noch nie unseren Kaffee gekauft, weil sie von der Marke Unterberger, da hat es leider einen Todesfall gegeben, aber das war eine gute Freundin von denen und die waren einfach treu. Und was ich auch gut verstehe und was auch richtig so ist. Jetzt haben sie gesagt, jetzt kennen sie halt niemanden dort bei der Firma und sind wir die Nachbarn und jetzt kaufen sie auch bei uns Kaffee. Und somit war ich jetzt dort einmal essen, sonst wäre ich da wahrscheinlich gar nicht hingegangen.
Ich bin da
Beinhard, ja.
Jeder Nicht-Kunde kann da zum Kunden
werden. Aber die machen dann auf jeden Fall Umsatz, wenn sie gut sind. Ja. Aber das Essen dort, muss ich echt sagen, gut. Weinauswahl
ist gut. Also, und es gibt Anbau und Kaffee dort zu trinken.
Genau.
Sehr gut. Ja, perfekt.
Was gibt es noch zum Sagen? Ich glaube nicht mehr viel. Wir haben jetzt über 1:20 aufgenommen. Das ist ganz, gewaltig, ganz selten. Ja. Aber echt super, super interessant, super entspannt. Wir haben heute was, ja, zu trinken. Das wollte, genau, ich auch noch sagen.
Ein absolutes Highlight.
Ja, genau. Ganz ein neues Produkt, was es noch gar nicht gibt.
Ja.
Und das werden wir jetzt noch kurz euch beschreiben lassen. Was haben wir im Becher gehabt, sozusagen.
In der Tasse.
In der Tasse natürlich.
Da es ein bisschen später ist, haben wir einen Decaf für euch zubereitet. Geröstet. Ist schon ein bisschen länger her, aber wir haben uns dazu entschlossen, einen Decaf auf den Markt zu bringen und wollen mit dem ein bisschen zeigen, dass Decaf eigentlich auch ganz gut sein kann. Also wir haben ein bisschen
entkoffeinierter Kaffee. Wenn,
danke, ich wollte gerade sagen, weil das ist jetzt Hipster-Sprache, die nicht jeder versteht. Danke, Chef.
Haben wir diskutiert auf der Packung, jetzt steht beides drauf, glaube ich.
Genau, steht beides drauf.
Nein, es geht darum, dass ich bin überzeugt davon, dass den Decaf, entkoffeinierten Kaffee, den man so kriegt, meistens qualitativ nicht so hochwertig ist und
chemische Verfahren verwendet werden, um den zu entkoffeinieren.
Mhm.
Und ganz ehrlich, die Specialty-Coffee-Szene, die wehrt sich ein bisschen dagegen. Da gibt es ja nachher so Sprüche wie Death before Decaf und so Sachen.
Kaffeehack.
Genau. Und wir haben einfach die Aufgabe für ein Jahr, generell in der Szene oder wenn man kleine bis größere, ich sage jetzt mal qualitativ hochwertige Röstereien hernimmt, ein bisschen den Decaf zu entteufelisieren und da Bewusstsein zu schaffen. Es kann schon auch ziemlich gut schmecken.
Also aber noch nicht lang, gell? Also wir haben ja ganz lange das nicht gemacht oder nicht eingeführt, das Produkt, weil es hat einfach keine guten gegeben. Mhm. Es hat keine Transparenz gegeben. Wo kommt das Kaffee? Wir wollen ja wissen, wo das herkommt. Das hat man nicht nachvollziehen können. Das war meistens Massenprodukt und es waren meistens mit chemischen Verfahren entkoffiniert. Und dementsprechend haben wir immer abgeraten davon. Jetzt haben wir gemerkt, es gibt aber richtig gute, coole Röster, die wir auch sehr schätzen, haben plötzlich Decaf gehabt, dann haben wir ein bisschen recherchiert und jetzt sind wir drauf gekommen, man kann jetzt wirklich Kaffee direkt von den Farmen kaufen, den entkoffinieren lassen in Europa und somit haben wir die ganze Wertschöpfungskette von vorn bis hinten wieder transparent und dann haben wir gesagt, und dann passt die geschmackliche Qualität auch noch und wir haben das jetzt getestet, der Walle hat ein paar Proberöstungen gemacht und sind voll überzeugt. Und deswegen haben wir gesagt, jetzt können wir auch dahinter stehen und deswegen machen wir auch ein Produkt. Ja.
Super. Cool.
Euch hat es geschmeckt, oder?
Ja,
sehr, ja, gut. Sehr, ja, gut. Wirklich.
Weil lang kann es nicht mehr dauern. Dann. Wir Etiketten sind in Druck.
Sehr gut.
In diesem Sinne.
Vielen, vielen Dank für eure Zeit.
Wir sagen danke.
Voll cool. Hey, danke, mega.
Jetzt nur die Spaß schlussendliche macht. Frage. Habt ihr auf Aufnehmen gedrückt?
Nein, haben wir vergessen.
Halt zu eurem letzten Mal.
Also wir müssen nur kurz aufklären. Also wir haben es ja schon mal vor, ich glaube, zwei, drei Monaten versucht und haben leider technische Probleme gehabt und haben es nicht hinbekommen, diese zu lösen. Und deswegen haben wir halt einen...
Es war damals schon lustig eigentlich.
Ja, ja, wir haben es echt lustig gehabt.
Ja?
Ja.
Revival.
A Revival, genau.
Genau.
In diesem Sinne...
Schönen Abend.
Servus. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao.